Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Durch blühende Wiesen schlendern, am Strand liegen, Gipfel erklimmen, Städte bestaunen und gegen den Wind radeln. Es ist endlich wieder Reisezeit und viele wollen andere Landschaften und Menschen kennenlernen, ihren Horizont erweitern und oder einfach nur ausspannen. Und all das geht auch klimafreundlicher, ökologischer und sozialverträglich. Nachhaltig reisen liegt im Trend und ist gar nicht so viel aufwendiger als eine Pauschalreise, kann aber erlebnisreicher sein. Und es muss auch nicht immer eine Fernreise sein. Surfen vor Hawaii ist bestimmt toll, doch die Nordsee hat ja auch hohe Wellen und ist zudem mit dem Zug erreichbar. Neben der Fortbewegungsform gibt es noch einige andere Möglichkeiten, um das Reiseerlebnis zu einem nachhaltigen Abenteuer zu machen. Wir wollen heute erfahren, worauf umweltbewusst Reisende bei der Wahl der Unterkunft und des Reiseziels achten sollten, welchen sozialen und ökologischen Standards wichtig sind und was jeder selbst auf der Reise für das Klima, den Arten- und Umweltschutz tun kann. Bei mir im Studio sind heute Katharina Garus, Redakteurin bei Anderswo, dem Magazin für nachhaltiges Reisen in Europa, Dirk Dunkelberg, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes, und zugeschaltet aus Berlin ist Petra Thomas, Geschäftsführerin vom Forum Andersreisen, dem Dachverband für nachhaltigen Tourismus. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns sehr gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Garus, in Ihrem aktuellen Anderswo-Magazin wird unter anderem eine Reise nach Sardinien mit dem Zug, dem Nachtzug, beschrieben. Wie viel mehr auch zeitlicher Aufwand steckt dahinter? Also was muss ein Tourist investieren, wenn er oder sie klimafreundlich reisen möchte?
Tatsächlich muss er ein bisschen mehr Zeit investieren in der Recherche, weil es für viele noch nicht so schnell erreichbare Informationen gibt, was möglich ist. Das heißt, er muss sich schlau machen in dem konkreten Fall zum Beispiel, wie komme ich mit dem Nachtzug dahin? Konkret mit dem Nachtzug ist der Zeitaufwand des Reisens dann gar nicht so wahnsinnig viel größer, weil er ja in der Nacht stattfindet. Eine Zeit, wo man eh schläft, auch im Zug, wenn es dann gut läuft. Und damit ein gewisser Mehraufwand durch Informationssuche im Vorfeld, würde ich sagen. Ein gewisser Mehraufwand vielleicht auch beim Reisen, wenn man jetzt nicht mit dem Nachtzug, sondern tagsüber mit der Bahn irgendwo hinfährt, was je nach Strecke schneller oder langsamer sein kann als mit dem Auto. Fliegen nehme ich gar nicht mit, weil es für uns nicht nachhaltiges Reisen ist. Deswegen spare ich das direkt komplett aus in der Vergleich auch. Und es kommt aufs Ziel drauf an, eigentlich, ob es mehr Aufwand bedeutet oder weniger.
Frau Thomas, wer sich auf der Website des Forum Andersreisen umschaut, findet auch Reisen nach Nepal oder Madagaskar. Da kommt man ja nicht wirklich gut mit dem Zug hin.
Das ist richtig. Wir sehen eben auch, dass man immer da schauen sollte, wo man hinreist, wie die bestmögliche Anreisealternative ist. Es gibt ganz viele Länder und Regionen, die realistischerweise nicht per Zug erreichbar sind, leider. Und da sehen wir eben die Anreise als notwendig an, und realistisch betrachtet werden Menschen auch nicht ganz aufhören zu fliegen. Für uns geht es dabei darum, wie gehen wir mit den Flügen um? Es geht schon ein Stück weit um Maßhalten. Es geht darum, erst Alternativen abzuwägen, möglichst lange vor Ort zu bleiben und statt vieler Anreisen lieber auf eine zu achten. Das heißt, da hat man so ein bisschen als Reisegast auch den Hebel in der Hand zu überlegen, wie oft reise ich, wohin reise ich und was ist da der beste Weg.
Herr Dunkelberg, Reisen im Inland lag ja in den letzten Jahren, also in den letzten beiden Corona-Jahren im Trend. Das ersparte eben die Sorge um Einreise- und Quarantäneregeln und hohe Inzidenzen. Sind die deutschen Urlauber zwangsweise klimafreundlicher verreist?
Sie sind auch schon vor Corona umweltverträglich verreist. Also der Gedanke ist ja jetzt nicht durch Corona erst gereift, sondern er ist eher beschleunigt worden. Den nachhaltigen Tourismus stellen wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren im Deutschlandtourismus fest. Es gibt auch jede Menge Angebote, nachhaltig zu urlauben in Deutschland. Das große Manko ist, man kann sie nicht auf Anhieb finden. Das wissen wir auch. Wir haben uns aber gerade auch während der Corona-Zeit, da hatten wir teilweise auch viel Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir das noch besser an den Markt für den Kunden, für den Urlauber sichtbar machen können. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber Corona hat sicherlich eines bewirkt, dass wir viel bewusster das Leben, glaube ich, jetzt wahrnehmen, dass das Thema Klimawandel, Auswirkungen auch des Klimawandels, Klimaschutzmaßnahmen doch mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung eingezogen ist. Und das werden wir sicherlich auch im Deutschlandtourismus deutlich zu spüren bekommen.
Also Sie glauben, dass dieser Trend anhalten wird?
Es gibt zwei Trends, die durch Corona quasi richtig sichtbar geworden sind. Das ist einmal das Thema Digitalisierung im Tourismus im Speziellen und das Thema Nachhaltigkeit. Und das sind die beiden Zukunftsthemen, die uns im Tourismus in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen werden.
Mhm. Wenn man das jetzt von der Verbraucherseite her sieht, merken Sie es auch in der Nachfrage?
Die Nachfrage ist sehr wohl da, das spüren wir. Es gibt aktuell eine Umfrage von Booking.com, eine große Buchungsplattform, gerade erst gestern veröffentlicht worden, wonach 50% der deutschen reisenden Bevölkerung in diesem Jahr nachhaltig verreisen möchte. Das sind natürlich immer Wunsch und Wille, die dort zusammengeführt werden. Und wie sieht es am Ende des Tages tatsächlich aus? Aber allein dieser Trend zeigt, im letzten Jahr waren es nur 20%, die sich dieses vorgenommen haben, zeigt, dass 30% Steigerung innerhalb von eines Jahres einen deutlichen Trend aufzeigen.
Frau Thomas, merken Sie das auch bei den Buchungszahlen oder bei den Buchungsanfragen?
Wir sehen es tatsächlich, dass im Moment eine sehr große Nachfrage nach Reisen da ist. Wir spüren bei den Gästen, dass da ein bisschen Nachholbedarf auch tatsächlich ist. Und wir sehen aber zugleich auch, dass der Trend momentan dahin geht, dass alle sehr kurzfristig buchen. Die Verunsicherung durch die Corona-Zeit ist noch spürbar, weil alle Angst haben, es könnte sich doch wieder eine Region schließen. Das ist für Reiseveranstalter eine ziemliche Herausforderung, weil die Planungen dann in eine sehr kurze Zeit vor dem Urlaubsreisen fallen. Aber grundsätzlich sehen wir den Bedarf. Wir sehen auch einen großen Trend. Das ist neben Digitalisierung und dem allgemeinen Thema Nachhaltigkeit, was Dirk Dunkelberg gerade beschrieben hat, auch den starken Trend in Natur zu gehen. Das hat auch was noch immer mit Corona zu tun, sich nämlich im Urlaub auch was Gutes zu tun, an die eigene Gesundheit zu denken und auch immer noch ein bisschen raus aus den großen Menschenmassen herauszugehen. Das ist ja ein ganz starker Trend, auch den wir in der Corona-Zeit erlebt haben. Also von daher eine positive Entwicklung. Aber wir dürfen es auch nicht schönreden. Wir sehen den Gesamtmarkt an. Im Moment wird doch sehr viel, sehr schnell gebucht und eigentlich auch sehr klassisch in den Segmenten, die auch vor Corona schon geboomt sind. Das heißt, ganze Badetourismus, der an die Mittelmeerküste führt, kurze Flugreisen sind nach wie vor sehr, sehr nachgefragt.
Frau Garus, dieser Begriff Nachhaltigkeit wird ja oft sehr inflationär benutzt und oft im Mund geführt. Lassen Sie uns doch, bevor wir ins Detail noch gehen, mal darüber sprechen, was versteht man unter nachhaltigem Tourismus? Also was muss alles im Blick behalten werden? Es ist ja nicht nur die Anreiseform.
Ja, also zum einen denke ich, dass Nachhaltigkeit eigentlich kein Trend ist, weil ein Trend kommt und geht. Und ich bin der Überzeugung, dass die Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen, darunter auch im Tourismus, nicht mehr wegzudenken ist und einfach auch nicht mehr wegzudenken sein kann. Also es geht einfach nicht ohne Nachhaltigkeit langfristig und in der Zukunft. Momentan wird, glaube ich, Nachhaltigkeit sehr inflationär verwendet und es wird oft die CO2-Reduktionsseite darunter verstanden. Und ich glaube, wenn man Nachhaltigkeit wirklich verstehen und leben möchte, muss man ein bisschen weiter denken, muss auch im Tourismus nicht nur an die CO2-Reduktion denken, sondern sich auch hinterfragen und überlegen, wie will ich eine Region entdecken, wie kann ich dort regionale Strukturen stärken, wie kann ich mit meinem Aufenthalt dazu beitragen, die Region zu entwickeln. In dem Zusammenhang macht es dann auch Sinn, zum Beispiel regionale Produkte zu essen oder bei einem Reiseveranstalter darauf Wert zu legen, dass er mit regionalen Leuten zusammenarbeitet und die Wertschöpfung vor Ort stattfindet und nicht mit meiner Abreise auch der Benefit für die Region verschwunden ist.
Von der Anreise bis zur Verpflegung nachhaltig unterwegs sein, dabei helfen auch kleine regionale Reisen und Veranstaltungsanbieter. Iris Milde stellt ein Konzept aus der sächsischen Schweiz vor.
Ja, ist aber schön.
Herzlich willkommen auf dem kleinen, völlig unscheinbaren Adamsberg. Aber bei diesem Abendlicht das Besondere daran, dass es eben so schön die Schrammsteine anleuchtet, man wirklich die Dimension des Nationalparks in allen Facetten, also von den Schrammsteinen bis zum großen Winterberg bis zu den Affensteinen, einfach alles sehen kann.
Christin Arnold steht mit einem kleinen Wandergrüppchen auf einem bewaldeten Hügel, der abseits der Touristen-Highlights liegt, aber einen spektakulären Blick über die sächsische Schweiz bietet. Christin Arnold ist die Gründerin von Brotzeit-Tour.
Brotzeit-Tour sind geführte kulinarische Wanderungen und das Besondere daran ist das 100% regionale Dreigang-Picknick. Habt ihr jetzt Hunger?
Ja.
Dann würde ich sagen, Sitzkissen ausbreiten, sucht euch einen Platz. Und jetzt ist die Zeit, wo die großen Döschen geöffnet werden dürfen.
Die Wanderer öffnen ihre mintgrünen Brotdosen, denn auf den Fußmarsch folgt ein kulinarischer Rundgang durch die sächsische Schweiz.
Dann nochmal eine kleine Wurstauswahl, alles von kleinen Fleischbetrieben hier so in der Region.
Mehrwegboxen vermeiden Müll. Alle Wanderungen sind so geplant, dass die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen kann. Und mit Gruppen von maximal 8 Personen setzt sich Christin Arnold bewusst vom Massentourismus ab.
Weil ich auch Tourismus studiert habe und mir das sehr wichtig ist, dass wir in einen nachhaltigen Tourismus kommen, also dass wir mehr Klasse statt Masse machen.
Brotzeit-Tour ist offizieller Nachhaltigkeitspartner des Tourismusverbands Sächsische Schweiz. Die Region wurde im vergangenen Sommer als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert.
Das sind aktuell 21 Betriebe, es gibt aber viel mehr hier in der Region.
Sagt Luisa Adelkofer, Nachhaltigkeitsmanagerin beim Tourismusverband Sächsische Schweiz. Ihre Aufgabe ist es, weitere Gastgeber und Anbieter mit ins Boot zu holen.
Gerade im Mittelstand ist auch die Zeit nicht so da, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Dann ist es schön, wenn es so einen Kümmerer in der Region gibt, der zu den Betrieben hinfährt, sagt, ich gehe es mal mit ihnen zusammen durch. Ich setze mich mal mit ihnen hin und schaue, wo können sie noch ein bisschen nachhaltiger werden.
Alle Partnerbetriebe sind auf der Webseite des Verbands gelistet. Außerdem erhalten Übernachtungsgäste in den meisten Kommunen die Gästekarte Sächsische Schweiz Mobil und können damit den ÖPNV kostenfrei nutzen. Doch Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Das wird bei einem Besuch des alten Gutshofs in Papsdorf klar. Dort haben Mia und Gerd Kreitz einen Vierseithof saniert.
Wir heizen mit Holz. Wir haben als Unterstützung für die Heizung Solarthermie, sodass wir im Sommer weniger heizen müssen, sondern die Sonne nutzen können.
Die Toilettenspülung wird mit gesammeltem Regenwasser gespeist. Aus dem Altholz, das bei der Sanierung angefallen ist, haben Mia und Gerd Kreitz Möbel für die Ferienwohnung anfertigen lassen. Besonders an 3 neu eingerichteten Gästewohnungen ist außerdem, dass sie behindertengerecht sind, mit Lift, extra breiten Türen und geräumigen Bädern. Auch das gehöre zur Nachhaltigkeit, betont der Orthopäde.
Es gibt ja zunehmend gute Angebote, auch für körperlich Behinderte. Ich denke, diese Nische in Anführungsstrichen, noch ist es eine Nische, die decken wir hier eben auf dem Hof jetzt auch mit ab.
Doch nicht nur für Menschen, auch für Tiere soll der alte Gutshof ein lebenswertes Zuhause sein. Dafür sorgen zahlreiche Nistkästen, ein Gartenteich und eine neu gepflanzte Streuobstwiese.
Wir sehen verschiedene Bäume, die noch blühen und dann dahinter die Rinder. Und die Hühner, die laufen durch die Rinderherde durch, an den Pferden vorbei, über die Streuobstwiese.
Auf Wunsch können Gäste Eier und Rindfleisch sowie selbstgemachte Marmeladen und Saft erhalten. In puncto Nachhaltigkeit hat die Sächsische Schweiz noch viel Potenzial, ist der Geschäftsführer des Tourismusverbands Sächsische Schweiz, Tino Richter, überzeugt. Langfristig gelte es, nicht nur Touristiker, sondern Dienstleister aller Bereiche für das Konzept zu gewinnen.
Ziel ist es halt, so eine Art Lebensgefühl zu entwickeln, dass das jeder als selbstverständlich ansieht und so wirtschaftet. Also es ist kein Marketingphänomen, was man mal kurz spielt, sondern es sollte eigentlich ein Grundanliegen der Anbieter in der Region werden.
Iris Milde berichtete aus der Sächsischen Schweiz. Herr Dunkelberg, wenn ich jetzt in Deutschland so etwas suche, so einen kleinen Anbieter, der sich genau Gedanken macht, wie geheizt wird, wie ich versorgt werde und auch, dass die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stattfindet, wo kann ich die finden?
Die finden Sie natürlich mittlerweile im Netz, wie so viele Angebote auch dort unter entsprechenden Stichworten aufgespürt werden können. Die finden Sie natürlich auch im Reisebüro. Also Deutschland als Reiseland ist auch im Reisebüro schon seit längerem buchbar. Sie finden sie natürlich auch über die örtlichen Tourismusinformationen. oder eben auch über die landesweiten Tourismusorganisationen, die eben auch über entsprechende buchbare Systeme verfügen. Und hier kann man auch über Stichwortsuche entsprechende Angebotssuche betreiben und dann eben auch diese Angebote auch gleichwohl auch kleinerer Anbieter im regionalen Raum aufspüren.
Aber über große Buchungsplattformen, da kann ich jetzt nicht irgendwie noch als Filter nachhaltigen Tourismus oder sowas eingeben.
Also das ist teilweise immer noch sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt Tourismusorganisationen mit buchbaren Systemen oder mit Buchungssystemen, die das schon anbieten, gleichwohl. Aber viele sind auch noch erst auf dem Weg dahin.
Mhm. Frau Garus, Sie bieten das Ganze ja noch, oder Sie haben ja den ganzen europäischen Markt im Blick. Gibt es da Regionen, wo Sie sagen, die sind wirklich sehr gut aufgestellt, da funktioniert es gut, auch mit der Sprachverständigung? Und andere, da wird es etwas schwieriger. Also ist es zum Beispiel Richtung Norden einfacher und Richtung Süden schwieriger? Oder kann man da einfach sagen, mal hat man Glück in Ligurien, ist es einfach und unten am Stiefel von Italien wird es schwieriger? Haben Sie da so Erfahrungen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Auffindbarkeit der Angebote noch ein bisschen das größte Problem ist, weil tatsächlich gibt es auf Booking.com inzwischen den Filter Nachhaltigkeit. Mhm. Die Frage ist nur, was bekommt man dann darunter? Und das war eigentlich auch so ein bisschen unser Anspruch vor 30 Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Angebot sichtbar machen und auffindbar machen. Und das ist nach wie vor auf jeden Fall eine riesige Herausforderung. Und ich würde sagen, es lässt sich nicht pauschal sagen, hier ist es einfacher, dort ist es schwieriger, weil es wirklich sehr unterschiedlich ist. Also es ist dann wirklich einzelne Regionen, die einfach sagen, wir setzen da auch sehr viel Wert drauf, die finden Möglichkeiten, die Angebote in ihrer Region sichtbar zu machen. In anderen Regionen ist es weniger Thema, dann ist es schwer auffindbar. Gleichzeitig schließen sich einzelne Häuser, Plattformen an, worüber sie dann leicht auffindbar sind. Das heißt aber nicht, dass das benachbarte, vielleicht genauso nachhaltige Haus, was sich nicht dieser Plattform angeschlossen hat, genauso leicht auffindbar ist. Also man kann es nicht über einen Kamm kehren und ich würde sagen, keine pauschalen Aussagen treffen. Da ist es einfach, dort ist es schwierig.
Mhm. Frau Thomas, wie finden Sie zu Reisezielen, beziehungsweise wie finden Ihre Anbieter wiederum die Destination?
Also unsere Anbieter arbeiten vor Ort sehr eng mit ihren lokalen Partnern zusammen und es gibt im Prinzip kann man nicht sagen, je nachhaltiger eine Destination ist, desto nachhaltiger ist die Reise, weil ich mich auch in einem nachhaltigen Reiseziel nicht nachhaltig verhalten kann. Mhm. Von daher entwickeln wir gemeinsam mit den lokalen Partnern in verschiedenen Regionen Reisen, die eben den bestmöglichen Weg innerhalb einer Region zeigen. Also man kann da eben nicht sagen, man kann nicht, oder umgekehrt, man kann eigentlich immer sagen, egal wo ich hinreise, ich kann einen nachhaltigen Weg finden. Und darum geht es letztendlich auch ein Stück, dass man nicht nur dahin geht, wo schon alles fertig und gerichtet ist. Nachhaltiger Tourismus und die Entwicklung von solchen Produkten eben gerade durch Reiseveranstalter wie die kleinen Spezialanbieter im Forum Andersreisen tragen dazu bei, dass sich eine Region insgesamt nachhaltig entwickelt. Also nicht nur im Tourismus, sondern Tourismus selbst kann dazu beitragen, eben dadurch, dass er in der Region auch die Landwirtschaft mit einbezieht, auch lokale Kultur mit einbezieht, regionale Traditionen mit in Wert setzt, Naturschutz mit betreibt, kann einen Beitrag leisten zur nachhaltigen Entwicklung der Region selber. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch und Antrieb, diese Produkte gemeinsam mit den Menschen zu entwickeln. Denn wenn wir in eine Region reisen, dann sind wir zu Gast in einem Lebensraum. Und dieses Lebensraumkonzept steht im Vordergrund. Es geht also nicht nur darum, für den Reisegast einen besonders schönen Moment zu gestalten, eine schöne Reise und erholsame Reise zu gestalten, sondern es geht eben auch darum, die Menschen, die in der Region leben, in den Tourismus so mit einzubinden, dass es für sie gut ist und da eben auch eine große Tourismusakzeptanz ist.
Mhm. Ganz salopp gefragt, sind solche Reisen, die ja doch vielen Ansprüchen auch gerecht werden müssen, sind die für den Verbraucher teurer als ja, die Pauschalreise?
Der Begriff Pauschalreise wird eigentlich immer so ein bisschen so eingesetzt, als das eine sind die Pauschaltouristen, das andere sind die Individualreisenden. Diesen Gegensatz gibt es eigentlich nicht. Auch unsere Reiseanbieter, das sind ja Veranstalter, sind nach rechtlichem Sinne Pauschalreiseanbieter. Und das wird in dem Moment, wo man zwei verschiedene Leistungen vor Ort kombiniert, dann ist es schon eine Pauschalreise.
Dann formuliere ich das ein bisschen genau. Also nehmen wir mal Mallorca als schnell erreichbares Ziel. Die das Komplettpaket mit All-Inclusive gebucht haben, haben, zahlen die weniger als die, die die Wanderreise durchs Tramuntana-Gebirge mit einer kleinen Gruppe und einem lokalen Führer gebucht haben?
Es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, welche Preise wir vergleichen. Es gibt die sogenannten Sonderangebote im Markt, mal mit Frühbucherrabatt, mal Last Minute, mal das Paket 5 Nächte zum Preis von 6, zum Preis von 4, Entschuldigung, also diese ganzen Preissysteme sozusagen, da geht es ja eher so ein bisschen um Sonderangebote. Und dann gibt es aber auch den klassischen Normalpreis und eine nachhaltige Reise muss sich von diesem klassischen Normalpreis nicht wirklich groß unterscheiden. Im nachhaltigen Tourismus sehen wir ja, dass ganz viele Ressourcen auch eingespart werden. Also gerade im ökologischen Bereich durch sinnvolles Wirtschaften, durch einen erneuerbaren Energieeinsatz, durch ein gutes Energiemanagement, Müllmanagement und Wassermanagement sind ja Einsparungen möglich. Und deswegen gibt es eigentlich nachhaltige Reiseangebote in allen Preiskategorien, von dem einfachen Übernachtungen in einem Gasthof oder so einem schönen Bauernhof, wie wir gerade gehört haben in der Sächsischen Schweiz, bis hin eben zu einem Luxus, Ecolodge, Resort, ist in dieser ganzen Price-Range gibt es alles.
Mhm. Worauf man achten muss, wenn man ökologischer, nachhaltiger und klimafreundlicher reisen möchte, darüber sprechen wir nach den Nachrichten noch weiter ausführlich, dann auch mit der Zuschaltung von Hörern. Bis gleich. Wir haben uns gerade vor den Nachrichten darüber unterhalten, inwieweit ja vielleicht auch mehr Kosten entstehen, wenn Menschen versuchen, nachhaltiger, ökologisch verträglicher und auch klimafreundlicher zu reisen. Herr Dunkelberg, Sie haben ja den deutschen Markt da im Blick. Mir ist schon klar, man kann das nicht pauschal beurteilen, aber dennoch kann man ja vielleicht so Trends ausmachen. Würden Sie sagen, dass jemand, der sich sehr viel mehr Mühe geben muss, um eben nachhaltig zu reisen, dass es ihn nicht nur mehr Zeit, sondern auch mehr Geld kostet?
Also nachhaltig zu urlauben in Deutschland bedeutet nicht gleich, dass damit auch ein teurer Preisanstieg verbunden ist. Ist er dennoch da, dann bedingt das natürlich auch irgendwelche Ursachen. Wir haben gerade im Augenblick eine Untersuchung deutschlandweit über das Ausgabeverhalten von Urlaubern in Biosphärenreservaten. Ein vom Bundesumweltministerium und Bundesamt für Naturschutz gefördertes Projekt. Und ich durfte, weil ich in einem Beirat mit drin sitze, mal die ersten Ergebnisse mit anhören. Und es ist tatsächlich so, dass Urlauber auch bereit sind, gerade wenn es auch um regionale kulinarische Aspekte geht, hierfür auch in den Urlaubsorten dann auch entsprechend etwas mehr Geld dafür zu bezahlen, für diese Leistung, weil sie wissen, wo das Produkt auch herkommt, dass es eben vor Ort alles generiert wird und dort auch in den regionalen Wirtschaftskreislauf einfließt. Also da haben wir zumindest auch mal mit der Wissenschaft belegen können, dass wenn nachhaltige Urlaubsangebote sich ein wenig von den anderen Angeboten absetzen, der Urlauber aber durchaus bereit ist, diesen Preis auch zu bezahlen.
Mhm. Ich würde gerne beim Thema Preise auch noch mal einen Aspekt reinbringen. Also der Flug nach Mallorca mag für den Urlauber erstmal günstig sein, aber das, was dieser Flug trotzdem an Kosten verursacht, ist weit größer. Und da ist nachhaltiges Reisen wie grundsätzliches nachhaltiges Leben für den Einzelnen und auch für die Gesamtgesellschaft am Ende einfach viel, viel günstiger, als nicht nachhaltig zu reisen, weil dass viele fliegen. Ich bleibe bei diesem etwas klischeehaften Beispiel natürlich, aber es ist, denke ich, am eindrücklichsten einfach wahnsinnig hohe Folgekosten in Sachen Umweltschäden und Auswirkungen auf unsere Erde nach sich zieht. Mhm. Und das muss man bei der Preisdiskussion, denke ich, auch immer im Kopf behalten, auch wenn es natürlich für den Urlauber, der jetzt einfach eine bestimmte Summe Geld zur Verfügung hat und das jetzt ausgeben möchte für seinen Urlaub, keine Rolle spielt. Aber der Fairness halber und Korrektness halber muss man das bedenken.
Naja, das ist ja auch die Diskussion beim Fleischkonsum. Wenn günstiges Fleisch angeboten wird, wenn die externen Preise mitberechnet würden, dann wäre das Fleisch erheblich teurer. Nur wenn jemand tatsächlich ein etwas schmaleres Budget zur Verfügung hat, dann ist es ein Unterschied, ob er eben 500 Euro für eine Woche Reise zur Verfügung hat oder eben 1.700. Das ist dann.
Ja, aber da stimme ich Herrn Dunkelberg oder Frau Thomas hat es vorher auch gesagt, auch absolut zu. Nachhaltiges Reisen gibt es für jeden Geldbeutel. Also ich kann ganz günstig nachhaltigen Urlaub machen. Wenn ich eine Fernwanderung mache, dann wird die bestimmt nicht teurer sein als der Pauschalurlaub im Vier-Sterne-Hotel.
Mhm. Wir haben einen Hörer in der Leitung zugeschaltet aus Berlin, Herr Detlef Mose. Was ist Ihre Frage, Herr Mose?
Hallo?
Ich versuche es noch einmal. Herr Mose, Sie sind uns aus Berlin zugeschaltet. Was ist Ihre Frage?
Ja, ich habe keine Frage, beziehungsweise ich hatte das in meiner E-Mail ja auch geschrieben. Ich hatte einen Vorschlag, beziehungsweise misswurf mich schon immer, dass man praktisch nach Asien eigentlich nur sinnvollerweise nur fliegen kann. Ausnahme waren ja bisher die Transsib. Hatte ich schon als Kind von geträumt, mit der Transsib zu fahren. Nach Japan.
Transsibirische Eisenbahn, meinen Sie?
Ja, genau, richtig. Es ist aber aus nachvollziehbaren Gründen momentan ein bisschen schwierig, auch politisch da, das in der Praxis umzusetzen. Ne? Also als Alternative fände ich es gut, wenn man zum Beispiel es wäre mit der Magnetschwebebahn möglich, wenn man so eine bauen würde, ne, bis nach Asien. Es gibt ja schon den ersten Teil hier in Shanghai bis zum Flughafen, die wurde ja schon verwirklicht. Und das sollte man eigentlich weiterdenken. Innerhalb Chinas sind ja auch schon sehr viele Schnellverbindungen möglich, ne? Innerhalb Chinas, das ist ja schon Zehntausende von Kilometern.
Aber von Berlin ist dann doch noch ein bisschen länger, gell?
Aber es wäre theoretisch möglich.
Aber Sie wissen schon, dass wir hier, dass wir das in dieser Sendung nicht stemmen können.
Ja, das ist klar. Gut. Aber man darf ja schon mal ein bisschen fantasieren, ne?
Ja, das darf man. Aber das heißt, Sie möchten gern nach Asien und suchen jetzt nach einer Alternative. Die Schwebebahn, ja. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Sie suchen nach einer Alternative zum Flugzeug?
Ja.
Oder vielleicht auch eine andere Destination, weil wenn Sie schon öfter in Asien waren, können Sie auch mal woanders hinfahren, wo Sie jetzt besser hinkommen, ohne zu fliegen?
Ich war auch schon woanders, bloß USA zum Beispiel. Aber da muss man ja schon fliegen, zum Beispiel, wenn man über den großen Ozean will. Ne? Aber es gibt andere Möglichkeiten, mit einem Dampfer oder mit einem, aber das ist alles ziemlich zeitintensiv da. Ne? Und das meinte ich auch Faktor Zeit. Es wäre durchaus möglich, wenn es eben mal politisch möglich wäre, durch die vielen Länder, die da blockieren auch teilweise. Sonst wäre das hätte wahrscheinlich China das schon längst in Angriff genommen. Mhm. Weil das, wie gesagt, es ist möglich, es wäre möglich, ne, mit dem Zug nach Asien zu fahren,
ja.
Auch als Tourist.
Ja. Frau Thomas, Sie hatten ja vorhin das schon mal angesprochen. Das eine ist die Fortbewegungsform, wenn man sich nachhaltig verhalten möchte, aber es gibt ja vor Ort auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, um sich dort ökologisch und auch sozial verträglich zu verhalten. Können Sie das nochmal bitte etwas ausführen?
Das mache ich sehr gerne. Aber vielleicht, wenn Sie mir erlauben, noch eine kurze Reaktion auf Herrn Mose, weil ich die Anregung durchaus sehr richtig und schön finde. Der Ausbau von Alternativen ist natürlich schon wichtig insgesamt für die Mobilität in der Welt. Aber wir schaffen es im Moment noch nicht mal innerhalb Europas, ein aufeinander gestimmtes Bahnsystem herzustellen.
Oh ja.
Wenn man ein bisschen träumen möchte, dann darf man auch wie Herr Mose darum mal schauen, gibt es da nicht auch die Möglichkeit, den gesamten Kontinent von Europa nach Asien zu denken mit Alternativen zum Luftverkehr. Also von daher finde ich das, die Anfrage durchaus berechtigt. Und es gibt eben auch noch als Alternative die Busreise. Ich weiß, dass einige unserer Mitglieder und aber auch andere Veranstalter auf dem deutschen Reisemarkt auch eben Reisen per Bus nach China anbieten, dann mit einer sehr, sehr langen Fahrt, eben aber auch Teile über die Seidenstraße fahren. Wenn man mehr Zeit hat, dann ist das natürlich auch möglich. Und um noch mehr Zeit zu planen, dann sind wir aber auch wahrscheinlich mit dem Thema Anreise soweit durch. Wir haben auch einen Anbieter, der eine Weltreise per Fahrrad gemacht hat. Auch das geht und hat ordentlich Teilnehmer gefunden. Also es gibt Alternativen. Das ist nur eben nicht, sage ich mal, der Durchschnittsurlaub, den sich ein Mensch, der in Arbeit ist, leisten kann in der Regel, weil wir einfach doch begrenzte Urlaubstage haben. Aber wer mehr Zeit hat, der kann natürlich über Land sehr schön reisen. Denn was tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, wenn wir über das Reisen nachdenken, ist, dass wir die Anreise nicht mehr einfach nur als Transportmittel denken sollten, sondern die Anreise zum Teil der Reise machen können, indem wir vielleicht auch in Etappen denken. Also wir hatten ganz zu Anfang das Beispiel mit Sardinien. Das ist von Hamburg eine 48-Stunden-Fahrt. Ich habe das mal selber letztes Jahr recherchiert. Das ist für viele Menschen einfach auch eine Belastung. Wenn ich aber diese 48 Stunden in Teiletappen stecke, bis München, bis Florenz, bis Livorno, dann ist es natürlich eine ganz schöne Reise, wenn ich mir unterwegs immer was ansehe. Also da, um das Thema Reisen auch noch mehr in Alternativen zu denken, finde ich das einen guten Punkt. Aber zu Ihrer Frage zu kommen, entschuldigen Sie den langen Exkurs, aber mir ist es wichtig, einfach zu sagen, wir müssen ab und zu nach Alternativen schauen. Wenn man vor Ort ist, hat Tourismus eine immense Auswirkung und das haben wir in der Corona-Zeit auch sehr stark gespürt. In einer Zeit, in der plötzlich eine allgemeine Reisewarnung, die weltweit galt, ausgerufen wurde, ist halt in vielen Ländern ad hoc der Tourismus als Einnahmequelle versiegt. Das ist nicht nur für die Menschen vor Ort dramatisch gewesen, die keine Alternativen hatten, auch nicht in allen Ländern so gut unterstützt wurden, wie das eben von der deutschen Regierung auch in diesen Zeiten durchaus gemacht wurde. Also viele Reiseunternehmen konnten nur überleben, diesen zweijährige Zäsur, in dem eben da auch staatliche Unterstützungsgelder geflossen sind. Aber wir haben eben auch gesehen, was das Ausbleiben des Tourismus in Destinationen ausmacht. Beispielsweise im Bereich Naturschutz. Viele Nationalparks konnten nicht mehr finanziert werden. Und wir haben gesehen, dass sich dort wieder Wilderei ausbreitet. Dass Menschen innerhalb des Nationalparks zum Beispiel Landwirtschaft betrieben haben, einfach weil sie keine Ernährungsquellen anderweitig hatten. Der WWF hat mal eine Zahl rausgegeben, dass über 40% der internationalen Naturschutzprojekte durch den Tourismus finanziert werden. Und all diese Gelder sind weggebrochen. Das heißt, da gab es dann eben auch einen wirklichen Einbruch im Bereich Naturschutz.
Das heißt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, es gibt eigentlich dann doch auch eine Rechtfertigung für Fernreisen, weil der Tourist aus Europa in diese fernen, aber vielleicht nicht so weit entwickelten und ärmeren Gegenden nicht nur Geld bringt, sondern auch eine Aufmerksamkeit geriert. Mhm.
Ja, wir dürfen, ich würde es nicht als Rechtfertigung bezeichnen. Ich würde tatsächlich sehen, dass Reisen nicht nur aus CO2 besteht. Mhm. Wir müssen für das Mobilitätsthema eine Lösung finden. Die haben wir noch nicht ad hoc. Aber Reisen bedeutet eben so viel mehr als CO2 zu emittieren. Reisen bedeutet eben auch, kulturelle Identität zu unterstützen, indem zum Beispiel die UNESCO-Welterbestätten auch mitfinanziert werden durch Besucher. Mhm. Der Urlaub oder die Reisegäste, die in eine ferne Destination kommen, bringen auch eine gewisse Wertschöpfung mit, die eben auch heißt, man kann Natur in Wert setzen, man kann Kultur in Wert setzen, man schafft natürlich auch Arbeitsplätze und darüber hinaus eben auch so etwas wie eine Möglichkeit des Wirtschaftens in einer Region, die eben auch in die Bevölkerung hineinwirkt.
Wir haben Ihnen jetzt aufmerksam zugehört und ich habe Frau Garus manchmal so ein ganz leicht Nicken gesehen. Das ist der Vorteil, wenn man in der Zeit jetzt endlich wieder auch Menschen im Studio begrüßen darf und nicht alles über Leitung macht wegen der Corona-Regeln. Frau Garus, Sie stimmen in weiten Teilen zu, würde ich dem Nicken entnehmen.
Ich stimme vor allem an der Stelle zu, dass wir die Anreise auch schon als Teil des Urlaubs begreifen können. Spontan, wenn wir zurückdenken, wie Reisen entstanden ist, dann stellt man sich irgendwie vor, es war einfach das Aufbrechen von zu Hause und damit ging die Reise los. Und heute fängt die Reise gefühlt erst an, wenn ich auf den Malediven auf dem Flughafen gelandet bin. Und das ist eigentlich verschenkte Zeit, weil ich könnte auch heute die Reise vor der Haustür beginnen. Und dann ist genau das, was Frau Thomas gerade gesagt hat, wenn ich die Anreise schon entsprechend als Teil der Reise begreife und nicht nur als Hinkommzeit, die ich nun mal leider investieren muss, dann ist es auch keine verschwendete Zeit, wenn die Anreise auch länger dauert. Mhm. Das war eigentlich der Punkt, wo ich am großzügigsten genickt habe, weil ich dachte, ja, na, so eben, dann sind die 48 Stunden nach Sardinien nicht 48 verschwendete Stunden, sondern Teil des Urlaubsvergnügens. Und ich glaube, wenn man sich hinterfragt, was will ich mit meinem Urlaub eigentlich, was will ich da erleben, warum brauche ich ihn, dann entdeckt man vielleicht auch, dass das genau spannend ist, weil da kann ich wahnsinnig viele Leute kennenlernen, da kann ich schon eintauchen. Damit ist die Anreise als Teil des Urlaubs.
Es gibt ja viele berühmte Reiseschriftsteller, die nach denen sogar ganze Wege benannt sind. Haben Sie, Herr Dunkelberg, festgestellt, dass der Fontane-Weg oder auch auf Goethes Spuren inzwischen mehr gereist wird in Deutschland? Gibt es da Angebote? Also wo das Reisen sozusagen als Ziel gesehen wird?
Also ich möchte mich vielleicht auch nochmal bei meiner Vorrednerin mich anschließen. Für mich beginnt eigentlich schon eine Urlaubsreise mit der Suche und der Auswahl meines Urlaubszielgebietes. Da würde ich persönlich jetzt schon ansetzen und dann natürlich mit der Buchung, wenn ich auf den Knopf drücke und weiß, jetzt habe ich mein Urlaubsreiseziel, mein Wunschreiseziel gebucht, dann mache ich mir als nächstes sicherlich auch die Gedanken, wie ich entsprechend dorthin komme. Es muss nicht immer der schnellste Weg sein, auch da stimme ich zu, man kann auch Zwischenetappen einfließen lassen. Ja, und für das Reiseland Deutschland jetzt gewisse Wege zu begehen, die Sie gerade angesprochen haben, ich denke mal, der Trend geht bei uns eher hin zum Radwandern. Mhm. Wir haben eine wirklich sehr ausgeprägte radtouristische Infrastruktur deutschlandweit. Wir haben ein Radwegenetz Deutschland, was wir gerade neu aufbauen und gestalten. Da findet sehr viel Urlaubstraffic statt. Und das ist dann auch entsprechend dann auch, auch sehr naturverträglich. Oftmals auch in Kombination auch mit anderen Urlaubsarten, mit Wandern, aber auch mit Wassertourismus, Wassersport. Das lässt sich teilweise alles wunderbar auch auf den Wegen entsprechend kombinieren.
Mhm. Gibt es da Plattformen, wo ich irgendwie sehen kann, wenn ich die Havel entlang fahren will, da und da sind die Anbieter? Oder muss ich mir das mühsam alles, ich muss ja irgendwo übernachten, wenn ich nicht zelten möchte, oder muss ich mir das alles mühsam zusammensuchen?
Es gibt absolut auch Anbieter. Das ist dann, da bewegen wir uns auch schon wieder im Pauschalreisemarkt. Mhm. Die gibt es. Man kann sie sich auch individuell die Bausteine natürlich zusammensetzen. Aber gerade auf den Radfernwegen, dort auch entlang der gesamten Strecke, kann man entsprechend einzeln buchen oder aber man wendet sich eben auch an die spezielle Radreiseveranstalter, die gibt es gleichwohl.
Mhm. Haben Sie festgestellt, dass sich der Markt verändert hat, Frau Garus, so in Bezug auf mehr Wanderreisen, mehr Radreisen? Ist das so ein kurzer Trend gewesen oder würden Sie sagen, da geht es jetzt hin?
Also Sie meinen jetzt in den letzten zwei Corona-Jahren? Auf jeden Fall natürlich die regionalen Angebote, die mehr genutzt wurden, was wir vorher auch schon besprochen hatten, mehr in der Natur sein, eher raus, weg von den Städtereisen und das Ganze im Nahtourismus. Hat in den letzten Jahren stattgefunden. Inwiefern das nur ein Trend war oder erhalten bleibt, ist, finde ich, noch ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil Frau Thomas hat es eben auch schon gesagt, der Trend geht schon auch wieder dahin oder es gibt viele, die jetzt trotzdem auch wieder Fernreisen buchen, weil die Entbehrungszeit das Bedürfnis gesteigert hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele schon erkannt haben, dass man auch in Deutschland oder in Europa schönen oder genauso schönen Urlaub machen kann wie in der Ferne und dass es mehr, dass es ein Thema bleiben wird, das bestehen bleibt. Mhm.
Gibt es eine Transformation zu nachhaltigem Tourismus oder waren die vielen kleinen Reisen in der näheren Umgebung lediglich der Corona-Pandemie geschuldet? Fragen, die natürlich auch die Wissenschaft beschäftigt. Ich sprach deshalb kurz vor der Sendung mit Professor Harald Zeiss, spezialisiert auf nachhaltigen Tourismus an der Hochschule Harz und wollte von ihm wissen, ob er schon vor Corona, also vor der Sorge um Quarantäneregeln, ein gesteigertes Interesse an nachhaltigeren Reiseangeboten erkennen konnte.
Absolut. Also der Trend ist nicht erst seit Corona, sondern schon davor. Und das bestätigen auch regelmäßige Befragungen unter Urlaubern. Allerdings muss man sagen, dass die Diskrepanz zwischen dem, was die Urlauber angeben, was sie gerne machen würden, nämlich sozialverträglichere Reisen oder umweltfreundliche Reise, und das, was sie am Ende dann buchen, immer noch sehr groß ist. Und so wächst die Anzahl im einstelligen Bereich und ist inzwischen zweistellig, aber es ist noch lange nicht die Mehrheit.
Nun ist das Reisen ja inzwischen wieder einfacher geworden, zumindest in diesem Sommer. Glauben Sie, dass sich dieser Trend, mehr in der Nähe sich zu bewegen und damit sich automatisch umweltbewusster zu verhalten, wenn man halt nicht mehr so viel fliegt, glauben Sie, dass dieser Trend wieder umgekehrt wird nach der Corona-Pandemie?
Wir sehen jetzt im kurzfristigen Bereich, sehen wir tatsächlich einen großen Nachholbedarf. Und das ist ja auch gut nachvollziehbar. Nach 2, 3 Jahren zu Hause möchten die Menschen wieder weit weg irgendwas erleben, einfach was anderes machen. Mittel- und langfristig wird aber die Reiseform, zumindest hier in Deutschland, nachhaltiger werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass tatsächlich in der Gesellschaft die Frage nach unserem ökologischen Fußabdruck immer stärker gestellt wird. Und das führt natürlich dann auch zu Überlegungen in der Urlaubsplanung. Wir sehen aber auch deutliche Preissteigerungen. Also Fliegen und Urlaub wird nicht mehr so billig und verramscht werden wie vor der Krise, sondern hier werden die Preise steigen und damit fällt auch eine gewisse Nachfrage weg. Und darüber hinaus sind noch andere Effekte, wie zum Beispiel, dass es fast schon zynischerweise durch den Klimawandel natürlich auch bei uns immer wärmer wird und damit auch attraktiver in Deutschland und in der Region zu bleiben. Und das Angebot von Zug und Infrastruktur wird auch noch wesentlich verbessert werden. Also insgesamt mittel- und langfristig ein Trend zu mehr regionalem Tourismus.
Lässt sich Ihrer Ansicht nach der Wunsch nach einer Fernreise mit dem Ziel verbinden, umwelt- und klimabewusst zu reisen?
Wenn man es allein auf das Klima reduziert, dann lässt sich das nicht miteinander verbinden, denn für eine Fernreise muss man zwangsläufig ins Flugzeug steigen und das verbraucht nun mal Kerosin, also fossile Kraftstoffe und zwar nicht zu knapp. Wenn Sie weit, weit weg fliegen, also Südostasien oder Australien, Neuseeland, dann sprechen wir hier über 7, 8, 9 Tonnen CO2. Das entspricht fast dem Jahresdurchschnittsverbrauch eines Bundesdeutschen. Also ist schon ein schwerwiegender Klimaabdruck. Aber Urlaub ist ja nicht nur Klima, sondern ist ja auch da, um Menschen in diesen Ländern ein Einkommen zu verschaffen. Es geht darum, Land und Leute kennenzulernen. Häufig wird auch gesagt, es sind kleine Friedensmissionen. Und was man auch nicht vergessen darf, 14 deutsche Reisenden sichern einen Arbeitsplatz im Ausland und gerade in Ländern, in denen es sonst nicht viel Industrie gibt und die auf diese Einkünfte angewiesen sind.
Sie haben jetzt gerade den sozialen Aspekt nochmal angesprochen. Welche Bereiche, wenn es gerade um den doch etwas manchmal schwammig und manchmal auch inflationär genutzten Begriff Nachhaltigkeit geht, welchen Bereich, also Umwelt, Klima, soziale Aspekte, haben Urlauber inzwischen mehr im Blick als noch vor 10 Jahren?
Also ich glaube, gerade so Bereiche, so das Weltpolitische rückt schon stärker in den Fokus. Also wenn man an die Schwierigkeiten in Myanmar denken oder politische Verwerfungen in Brasilien und Ähnliches. Ich glaube, dass die Menschen sensibler werden, wenn sie sehen, dass in den Nachrichten dort Regime tätig sind, die also unseren Vorstellungen von einer Demokratie und sozialen Stabilität widersprechen.
Ich sprach mit Harald Zeiss von der Hochschule Harz. Frau Thomas, haben Sie das auch gemerkt, dass die Reisenden doch relativ sensibel reagieren auf politische Umstürze, sei es zum Beispiel nach dem Putschversuch in der Türkei?
Das haben wir sehr wohl gemerkt. Da kann man auch tatsächlich messbare Werte an Umsatzeinbrüchen in der Türkei sehen, als Unruhen sind. Das ist tatsächlich ein Phänomen im Tourismus, das weltweit immer wieder spürbar ist. Der Reisende möchte sich sicher fühlen in seinem Urlaub, er möchte sich entspannen, er möchte zur Ruhe kommen. Das ist ja eines der ganz großen Reisemotive letztendlich. Und das ist nicht kompatibel dazu, wenn irgendwo Unruhe oder Ausbrüche von Krankheiten, das haben wir jetzt mit Corona gesehen, gab aber Jahre vorher schon die eine oder andere regionale Virusinfektion oder eben auch Naturschutzkatastrophen. Auch das alles schreckt Urlauber ab und berechtigterweise entscheiden sie sich dann eher für ein anderes Urlaubsland.
Herr Dunkelberg, ich nehme an, dass die Buchungszahlen in Deutschland in den letzten 2 Jahren ja sehr, sehr hoch war. Hat sich da auch jetzt ein Markt entwickelt? Also wurde da ordentlich nachgerüstet?
Also es hat sich natürlich jetzt für die Zeit nach Corona eine erhebliche Reiselust aufgestaut. Das spüren wir ganz deutlich, vielfach auch unabhängig jetzt von den Krisen, die uns im Augenblick umgeben, von der Corona-Krise über den Ukraine-Krieg bis hin auch zur Inflation und den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Noch ist das alles, das Thema, glaube ich, noch nicht so ganz beim Urlauber, beim Gast angekommen. Er hat vielleicht auch Reserven bilden können in Zeiten von Corona. Er hatte nicht viele Ausgabemöglichkeiten gehabt und das wird jetzt auch in den Urlaub investiert in diesem Sommer. Wie es im Herbst, in der Wintersaison ausschauen wird, das kann man heute noch nicht prognostizieren, aber die Sommersaison lässt sicherlich viele Urlauberherzen höher schlagen und ich glaube auch viele Anbieter Anbieter freuen sich auf die Gäste, die dann auch in den deutschen Urlaubsdestinationen wieder herzlich willkommen sind. Von der Nordsee über die Ostsee bis hin zum bayerischen Voralpenraum.
Also da war ja in der Corona-Zeit teilweise überhaupt nichts mehr zu bekommen. Ist es in diesem Jahr besser?
Also es sind immer noch Unterkünfte zu bekommen. Wir können nicht von ausgebuchten Regionen sprechen. Es gibt sicherlich sogenannte Hotspots, so bezeichnen wir sie, wo natürlich viele Urlauber auch frühzeitig sinnvoll gebucht haben. An Nord- und Ostsee beispielsweise eben auch oder auch in bekannten Mittelgebirgsregionen bis hin zu den Alpen. Da macht es sicherlich Sinn, sich spätestens heute auf den Weg zu machen, wenn das nicht schon im Vorfeld geschehen ist. Aber gerade im Hinterland auch, wir hatten vorhin beispielhaft die Sächsische Schweiz mit dem Beitrag gehabt, die Mecklenburgische Seenplatte, da gibt es immer noch, das sind ganz tolle Urlaubsregionen, die auch sehr nachhaltig unterwegs sind und da gibt es auch immer noch sehr gute qualitative freie Unterkünfte.
Wie diese Unterkünfte zum Teil zertifiziert sind, ob es Label gibt, darüber sprechen wir im dritten Teil des Marktplatzes gleich nach den Nachrichten. Mein Kollege Thomas Meinert ist im Studio nebenan und hat für uns die Hörerfragen zusammengestellt. Herr Meinert, was interessiert denn die Reisewilligen?
Viel in Sachen mit Kindern, aber auch das Thema Fliegen kommt vor. Ulrich Herzau schreibt, meines Erachtens müsste das Fliegen unbezahlbar oder zumindest teurer sein und Inlandsflüge müssten ganz verboten werden. Peter Stoppock zitiert eine Studie, wonach die 7 größten europäischen Fluggesellschaften Greenwashing betreiben. Statt Bonusmeilen müsste es Malusmeilen geben, aber die Fluggesellschaften werben noch mit umweltfreundlichen Themen und Parolen. Also Greenwashing ist furchtbar.
Wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Mörstedt aus Haveland. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind live in der Sendung. Was ist denn Ihre Frage?
Ich wollte aufs Per Anhalter-Reisen eingehen. Also ich persönlich habe das recht viel gemacht, auch viele Freunde von mir. Also ich würde es auch gerne in Zukunft wieder öfter machen. Nach Pandemiezeiten und ich wollte zum Beispiel auch fragen, was so getan wird, um sowas halt auch öffentlich zu fördern. Ich meine, es gibt zum Beispiel ein paar Vereine, die sich dem verschrieben haben, Per Anhalterreisen zu fördern, aber hat man dazu einigermaßen auf dem Schirm, weil zum Beispiel in den 50er Jahren wurden in Polen bei Mitnahme von Leuten Tankrabatte gewährt oder in vielen ost- und südosteuropäischen Ländern ist es heute auch üblich, mangelnden öffentlichen Personennahverkehr durch Per Anhalter mittlere Strecken halt zu kompensieren.
Es gibt ja auch hier so Mitfahrzentralen. Meinen Sie auch sowas?
Eher weniger. Ich meine, das ist ja eher ein marktwirtschaftliches Konzept, bei dem es halt darum geht, dass halt auch bezahlt wird und so. Aber Per Anhalter ist ja eher, dass man halt mit seiner Gesellschaft halt auch bezahlt, mit seinen Erfahrungen, die man teilt, aber halt auch, wenn es gerade um Fernreisen geht, macht man halt auch sehr viele sehr spannende Erfahrungen, die man so über ein Reisebüro gar nicht buchen kann, weil dann Leute halt nach Hause einladen oder halt an Orte mitnehmen, an die man so nicht kommen würde oder halt Dinge kennenlernt, die man halt so beim Pauschalurlaub nicht sieht.
Und Ihre Frage ist es, ob das irgendwie gefördert werden kann?
Das wäre eine Frage, ja. Mir wurde gesagt, ich soll eine Frage formulieren.
Ja. Das haben Sie sehr schön gemacht. Jetzt schaue ich hier in die Runde. Herr Dunkelberg, Ihnen fällt auch nicht so richtig viel zu ein. Ne?
Ist mir wirklich bislang überhaupt nicht begegnet, dieses Thema. Ich bin ja auch schon ein etwas älteres Semester. Ich weiß, dass früher sehr viel per Anhalter gefahren oder auch gereist wurde. Aber das ist für mich noch nicht mal irgendwo als Nischenprodukt erkennbar, geschweige denn, dass ich wüsste, dass das irgendeine Fördermaßnahme erfährt.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich denke, ergänzend kann man vielleicht noch sagen, dass es so ein bisschen in diese Schiene geht, die wir hatten, die Reise als Teil des Urlaubs zu begreifen. Ne? Und dann eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür ist, dass es nachhaltiges Reisen tatsächlich auch für jeden Geldbeutel gibt, ne? Weil per Anhalterreisen jetzt sicherlich nicht wahnsinnig teuer ist. Aber wie es dafür irgendwie zentrale Strukturen oder sowas geben sollte, wüsste ich jetzt auch nicht, zumal es, glaube ich, die Prinzipien des Per-Anhalter-Fahrens ja auch fast schon wieder ein bisschen in Frage stellt, wenn es planbar ist, weil ein Reiz dessen ja sicherlich auch ausmacht, dass es ungeplant und spontan passiert.
Herr Mörstedt, haben Sie gemerkt, dass es in den 2 Jahren der Pandemie sehr schwierig war, Per-Anhalter mitgenommen zu werden?
Ja, also ich sag mal, ich habe es selbst auch wegen persönlichen Dingen. Ich habe ein Kind bekommen, also wir haben ein Kind bekommen und ich selbst war natürlich auch drauf aus, mich jetzt nicht unbedingt anzustecken oder andere Leute anzustecken. Also von daher hat man es stark zurückgefahren. Aber ich habe auch kleinere Strecken gemacht und mit wenigen Autos und so dann halt gefahren und das hat schon auch ganz gut funktioniert, so vor der Pandemie. Man hat sich vorher abgesprochen, ob man Maske trägt oder nicht und hat auch dann immer interessante Gespräche halt führen können mit den Leuten. Nur halt Auslandsreisen sind ja halt dadurch jetzt komplett flach gefallen.
Aber dann wünsche ich Ihnen, dass es jetzt zumindest mit den niedrigen Inzidenzen und vielleicht auch irgendwann am Ende der Pandemie wieder aufwärts geht und Sie sich weiterhin...
Ich würde mal wieder nach Georgien fahren wollen, Planhalter.
Toi, toi, toi. Melden Sie sich, wenn Sie gut angekommen sind.
Ja, gerne. Also, und Sie können ja mal drüber nachdenken, ob sich da, ob das irgendwie förderfähig wäre. Wie gesagt, es gibt ein paar Vereine, die sich dem verschrien haben und so. Könnte ja auch die Politik mal aufgreifen.
Mhm. Schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Viele Grüße ins Havelland. Thomas Meinert, ja, wie vor mit den Hörerfragen.
Ja, und wir bleiben noch kurz bei dem Greenwashing. Also die Vorwürfe gehen ja an die Fluggesellschaften. Die 7 größten europäischen Fluggesellschaften betreiben Greenwashing, schreibt Peter Stoppock. Und Greenwashing greift auf eine andere Hörerin auf, die sagt, die Buchungsplattformen, die schildern manche Sachen einfach viel zu schön, denn schließlich wollen die ja Umsatz machen und nicht so sehr auf die Umwelt achten. Der Vorwurf des Greenwashings, was ist da dran?
Frau Thomas, vielleicht können Sie mal sagen, wie man herausfinden kann, ob das, was man da so mit schönen Bildern bucht, auch tatsächlich so aussieht. Wie kann man sich da versichern?
Ja, natürlich neigt die Reisebranche dazu, in schönen Bildern und in schönen Worten auch ihre Angebote anzupreisen. Das ist wie in allen anderen Branchen auch, das kann man niemandem verwehren. Aber wenn man jetzt wirklich Spreu von Weizen trennen möchte, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, das Wort Nachhaltigkeit wird gerade ein bisschen inflationär eingesetzt und jeder hat irgendwo eine kleine grüne Ecke auf der Webseite. Wenn man da also sicher gehen möchte, dass es jemand ernsthaft macht, dann sind zum Beispiel Zertifikate da eine gute Orientierungshilfe, um zu schauen, ist wirklich in dem Unternehmen Nachhaltigkeit ernsthaft im gesamten Kerngeschäft und im gesamten Arbeiten und Wirtschaften verankert? Oder geht es da eher so darum, wir haben da irgendwo so eine kleine Nische, dass wir irgendwo einen Baum spenden und mehr nicht machen? Also da würde ich tatsächlich Reisegästen empfehlen, schauen Sie bei den Unterkünften darauf, ob sie zertifiziert sind oder einer nachhaltigen Initiative sich angeschlossen haben. Das gibt es eben auch für Reiseveranstalter, gibt es Zertifikate. Es gibt auch Zertifikate für Aktivitätenanbieter. Also das kann so eine Orientierung bieten. Da meint es jemand wirklich ernst und betreibt dann echtes Nachhaltigkeitsmanagement im Hintergrund.
Welche Zertifikate sind denn auf dem Markt, denen man trauen kann?
Das ist tatsächlich für viele ein bisschen unübersichtlich, weil es einfach für verschiedene Bereiche unterschiedliche Siegel gibt. Es gibt internationale Standards von dem sogenannten Global Sustainable Tourism Council. Das wird jetzt deutschen Reisenden auf dem Weg dahin nicht so richtig viel helfen. Aber es gibt diese Standards und da sind eben auch das akkreditierte Siegel, die dort eingetragen sind. Es gibt aber eben auch so einen kleinen handlichen Label Guide, der die wichtigsten Siegel, die in Deutschland und Europa vertreten sind, einfach mal auflistet, auch ein bisschen schildert, was meint denn das eigentlich, was wird denn da zertifiziert, wird da nur die ökologische Seite oder auch die soziale Seite oder eben auch das faire Wirtschaften mit einbezogen. Also da gibt es eine kleine Orientierung, den Label Guide gibt es auf unserer Seite, gibt es aber auch auf verschiedenen NGO-Seiten. Das ist der Label Guide durch den Siegeldschungel.
Mhm. Frau Garus?
Ja, ich würde gerne noch ergänzen, dass ich auch tatsächlich denke, es ist ein Informationsproblem zu einem gewissen Teil. Also es ist ja schwierig für den Urlauber zu durchblicken, wie nachhaltig ist mein Angebot tatsächlich. Und da helfen Zertifikate natürlich. Wir bei Anderswo haben zum Beispiel die blaue Schwalbe für Unterkünfte, die nachhaltige Häuser sicherstellt. Das ist natürlich so ein bisschen, also wir sind kein Zertifizierer und haben keine harten Kriterien, wie jetzt, wenn das Auto zum TÜV geht und sagen Daumen hoch oder Daumen runter, aber wir geben Empfehlungen. Und ich glaube, der Endverbraucher möchte gern Empfehlungen, weil er will sich ja nicht bei jeder Urlaubsentscheidung tief reinknien, was macht das Haus, wie ist die Anreise, wie ist der Reiseveranstalter, sondern er will im Grunde Empfehlungen, denen er vertrauen kann, wo er weiß, wenn ich dieses Label habe, dann passt das für mich. Und da sind die unterschiedlichen Labels, die auf dem Markt sind, haben auf jeden Fall unterschiedliche Ausrichtungen ein bisschen. Also wenn man es ernsthaft betreiben will als Urlauber, muss man sich, glaube ich, ein bisschen reinlesen und gucken, wofür steht denn welches Label. Und dann das für sich Geeignete finden. Unsere Blaue Schwalbe ist eben zum Beispiel so definiert, dass die Nachhaltigkeit ganzheitlich denkt. Also das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, nicht nur CO2-Reduktion, sondern auch regionale Produkte nutzt, Bioprodukte nutzt, faires Anstellungsverhältnis seiner Mitarbeiter gegenüber hat. Und da kommen wir dann von unserer journalistischen Seite mit unserem Anderswo-Magazin, dass wir sagen, wir wollen das unabhängig beurteilen und unseren Lesern empfehlen und den Häusern dann eine Möglichkeit geben, sich sichtbar zu machen, wo wir wieder auch am Anfang der Sendung sind, wie finde ich das eigentlich als Urlauber? Und auch da helfen Zertifikate natürlich, dass ich sagen kann, okay, ich habe mich mal mit einem bestimmten Zertifikat gefunden und vertraue dem und dann gucke ich halt mal, was hat das für Angebote, welche Häuser kommen da für mich in Frage.
Kurze Nachfrage, sind da auch die Tourismusverbände beteiligt? Also wenn ich jetzt sage, ich fahre in die und die Region und suche nach bestimmten Häusern, oder machen die das nicht, weil dann andere eben ausgeschlossen werden?
Herr Dunkelberg.
Das kann ich oder will ich sogar auch gerne beantworten. Da sind die Tourismusorganisationen sehr wohl dran beteiligt. Ich möchte mal vielleicht exemplarisch zwei Siegel herausgreifen. Das ist einmal Via Bono, eine touristische Umweltdachmarke, die vorzugsweise im Bereich der Hotellerie in Deutschland eingesetzt wird, wo sich der Urlauber darauf verlassen kann, dass hier auch eine geprüfte Qualität vorliegt. Oder aber auch im Bereich Campingurlaub gibt es eine Organisation EcoCamping, die auch Campingplätze umweltverträglich auszeichnet. Daran kann sich der Urlauber sehr wohl orientieren, dass hier auch, ich möchte es mal so nennen, ein nachhaltiger Qualitätstourismus stattfindet. Weil ich denke, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, muss man auch das Thema Qualität, aber auch Barrierefreiheit gleichzeitig noch mitnennen. Das sind auch Dinge, wo wir in Deutschland bei dem Ausbau der touristischen Betriebsinfrastruktur auch großen Wert darauf legen. Und wir selber als Deutscher Tourismusverband klassifizieren beispielsweise Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Und dort finden zunehmend auch Kriterien, die Umweltverträglichkeit, die Nachhaltigkeit beinhalten, auch Einzug.
Schon immer eher nachhaltig waren Jugendherbergen, schreibt Rainer Lutz. Er fährt mit 4 Kindern im Kita- und Grundschulalter regelmäßig in Jugendherbergen. Die Bahnreise ist schon spannend. Deutschland und die Schweiz haben gute Angebote. Welche Länder sind noch so gut mit Jugendherbergen gesegnet in Europa, möchte Herr Lutz wissen.
Frau Garus, haben Sie eine Ahnung?
Jugendherbergen, ich weite es mal ein bisschen aus, mit auch Refugis, wie sie in anderen Ländern dann zum Teil heißen, also ähnliche Konzepte gibt es auf jeden Fall in Spanien und in Italien auch viel. Eigentlich, glaube ich, gibt es in fast jedem Land vergleichbare Unterkunftstypen, die dann halt vielleicht nicht oder sicher nicht Jugendherbergen heißen, aber ja, vom Konzept her und dem Angebot recht ähnlich sind.
Herr Kuhn betreibt selber in Baden-Württemberg einen Schulbauernhof und er hat eine Anreisemöglichkeit mit der Bahn. Und das Sammeltaxi vom Verkehrsverbund fährt nur bis 1 Kilometer vor seinen Hof. Jetzt die Frage von Herrn Kuhn und sicherlich auch anderen, die Ferienwohnungen anbieten. Welche Hilfe kann ich bekommen, damit ich die anreisenden Gäste überzeugen kann, mit der Bahn zu kommen und nicht doch noch mit dem eigenen Auto, weil sie sonst das Gepäck 1 Kilometer lang tragen müssen?
Also das ist manchmal wirklich die berühmte letzte Meile, die fehlt, die dann oftmals dann entweder mit einem Taxiunternehmen, mit einem örtlichen oder eben auch sogar durch den Gastgeber selbst vollzogen wird. Mir ist es unlängst selbst passiert, dass ich in Thüringen nachts an einem Bahnhof angekommen bin, kein Taxi mehr vorhanden war, es zu Fuß mit Gepäck zu weit war und dann wurde ich von der Hotelrezeptionistin abgeholt. Also solche Dinge passieren dann, aber in der Regel sind die Angebote oder sollten sie auch zunehmend so ausgestaltet sein, dass wenn ich auch mit der klimafreundlichen Bahn in meine Urlaubsregion anreise, dass die berühmte letzte Meile auch auch noch überwunden werden kann, um zu meiner Unterkunft hinzugelangen.
Bekommen die Ferienhausanbieter dann da Unterstützung?
Das ist in der Regel nicht der Fall. Das ist, da gibt es eben die von ihm eben beschriebene Aktion mit den Sammeltaxen. Das kann man sicherlich von Ort zu Ort auch unterschiedlich in Anspruch nehmen. Aber hier sind die Ferienwohnungsanbieter dann teilweise doch auch auf sich alleine ein wenig gestellt. Vielleicht, dass man hier auch einen engen Anschluss an die örtlichen Touristinformationen sucht, dass man hier gemeinsame Konzepte auf den Weg bringen kann.
Die Bahnreise mit Gepäck und Faltboot, schreibt Harald Thüming, die ist schon ganz schön anstrengend, besonders wenn es so weit geht, wie er es gemacht hat, bis zum Mittelmeer. Und er hat dann doch festgestellt, mit so viel Gepäck ist dann doch das Auto besser. In Deutschland ist die Unterstützung gerade für Leute mit Gepäck sehr gering. In Italien ist das etwas besser, da gibt es mehr Personal auf den Bahnsteigen. Also in welche Länder kann man vielleicht Gepäck vorab schicken? Man muss es ja nicht immer unbedingt selber mittragen. Gibt es denn da Angebote, dass man doch mit dem Faltboot weiter wegfahren kann?
Ich würde vielleicht als erstes in Betracht ziehen, das Faltboot vor Ort zu mieten. Das würde einem vielleicht jede Menge Transport ersparen. Jetzt bin ich selber kein passionierter Faltbootfahrer, auch wenn ich es schon getan habe, und weiß nicht, wie sehr das auf einen persönlich abgestimmt sein muss und man da unbedingt sein eigenes haben muss. Deswegen, ja. Aber ansonsten ist natürlich auch da die Möglichkeit, tatsächlich erstmal zu gucken, was gibt es für lokale Angebote, dass ich mir den Transport vielleicht erspare. Das wäre vielleicht mein erster Tipp an der Stelle.
Ja, aber Gepäck vorausschicken ist ja auch für Menschen, die nicht schwer tragen können, mit dem Koffer vielleicht doch eine Möglichkeit. Was bietet?
Also in Deutschland ist das ja möglich. Ja. Herr Dunkelberg nickt auch. Also das bietet die Bahn durchaus an. Ich weiß allerdings auch nicht, wie gefährlich das ist, wenn man versucht, dann in einen italienischen Zug umzusteigen, was mit dem Gepäck passiert. Ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Umstieg mit dem Flieger. Es birgt, glaube ich, Gefahren, oder Herr Dunkelberg?
Ja, also ich kann natürlich jetzt nur für Urlaube mit der Bahn in Deutschland sprechen. Also ich kann meine Vorrednerin, Frau Garus, darin unterstützen, vielleicht dann zu überlegen, mir dann entsprechend auch die Mietangebote vor Ort zu Gemüte zu führen, als mich mit so schwerem Gepäck auf eine so lange Bahnreise zu begeben.
Das Fahren mit dem Fahrrad war eben schon Thema. Und da wurden auch die E-Bikes erwähnt. Die sind ja eine Hilfe. Viele können deshalb leichter aufs Fahrrad umsteigen. Sie können aber auch eine arge Belästigung sein. Besonders werden hier erwähnt von Herrn Galli aus Luzern die Mountainbiker, die dann mit Fullspeed den Hügel nicht nur herunterfahren, sondern auch noch gleich hinauf und damit Konflikte mit Wanderern bestehen. Gibt es denn inzwischen Touren, wo das eine und das andere getrennt wird? Oder sagt man immer noch, ihr müsst euch irgendwie arrangieren?
Das ist tatsächlich von Region zu Region sehr unterschiedlich. Also es gibt ganz viele Regionen, die das Problem erkannt haben, weil ich glaube, es ist tatsächlich in vielen Regionen ein Problem.
Also in Bergen mit Sicherheit, ja.
Genau. Und die versuchen jetzt gezielt Infrastruktur zu trennen und die Radfahrer, erstmal egal ob E-Bike oder ohne E-Bike unterwegs, auf eigene Wege bringen möchten, um eben dieses Konfliktpotenzial mit den Wanderern zu lösen, ist, glaube ich, sehr auf Regionenebene angesiedelt. Also auch die rechtliche Lage, wo darf ich überhaupt mit dem Fahrrad fahren, ist nicht pauschal zu beantworten. Und da sind die Regionen ein bisschen in der Pflicht, würde ich sagen, auch Lösungen zu finden.
Ich fürchte aber auch tatsächlich, da ja auch der E-Mountainbiker oben in den Bergen auf der Hütte ein potenzieller Kunde ist, wird das wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass die Menschen es selber klären müssen auf den Wegen. Oder was ist so Ihre Vermutung, Herr Dunkelberg?
Na, es gibt auch Organisationen wie zum Beispiel Mountainbike Forum, hier an der Stelle genannt, die sich genau um diese Klientel kümmern und auch eben dafür Sorge tragen, dass diese Konflikte nach Möglichkeit vermieden werden. Es wird immer einzelne Konflikte in diesen Bereichen geben, wenn sich Mountain-E-Biker mit Wanderern oder auch mit Reitern auf Reitwegen oder so weiter arrangieren müssen. Aber hier ist man wirklich auch bemüht, Lösungswege zu finden, und die zeichnen sich auch mehr und mehr ab.
Mhm. Martin Landrock schreibt, ich würde mir wünschen, dass Pauschalreiseveranstalter den Umweltfußabdruck je Reisendem ausweisen und nicht nur ausweisen, sondern auch gleich noch eine entsprechende Kompensation mit einpreisen. Was sagen Sie zu dem Vorschlag des Hörers, Herrn Landrock?
Da kann ich gerne darauf reagieren, wenn ich darf. Unsere Veranstalter im Forum Andersreisen weisen seit 2004 die CO2-Fußabdruck jeder Reise aus. Im Moment nur der Anreise, weil das Landprogramm sehr differenziert ist und sehr kleinteilig ist und die Anreise in der Regel über 80% des CO2-Fußabdrucks ausmacht. Wir haben 2003 die Klimaschutzorganisation Atmosphäre gegründet, um überhaupt die Verantwortung für klimaschädliche Emissionen zu übernehmen und Kompensation Angebote zu gestalten. Bei jeder Reise unserer Veranstalter wird momentan auf freiwilliger Basis die Kompensation angeboten. Wir wissen alle aus Studien, dass nur 3% der Reisegäste freiwillig ihre klimaschädlichen Emissionen über Klimaschutzprojekte kompensieren. Das ist ein Betrag, der viel zu gering ist und die Tendenz ist auch nicht wirklich groß steigend. Also alle reden über das Klima, aber keiner ist bereit, wenn es ins eigene Portemonnaie geht, da tatsächlich etwas zu machen. Deswegen gehen zunehmend immer und immer mehr Reiseveranstalter inzwischen dazu über, die Kompensationszahlung tatsächlich einzupreisen, einfach um Klimaverantwortung zu übernehmen. Das ist eine Forderung auf dem Markt, die ich sehr nachvollziehen kann. Wir wollten immer das Bewusstsein auch bei den Reisegästen dafür stärken, zu sagen, okay, ich verbrauche so und so viel CO2 auf der Reise, die muss ich dann woanders einsparen, damit ich auch mein eigenes Klimaschutzbudget einhalte. Aber wenn die Bereitschaft eben nicht da ist, selbst bei Reisenden, die mit nachhaltigen Reiseanbietern reisen, dann muss es eben umgekehrt gehen und dann gehen wir über in die Full-Service-Welt und sagen, wir preisen es ein.
Wenn ich nach Amerika fahren will, fliegen will, dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als zu fliegen. Es gibt allerdings auch Kreuzfahrtschiffe, die fahren dann über den Atlantik. Bin ich dann mit einem solchen Kreuzfahrtschiff etwas besser als mit einem Flugzeug, wenn ich vielleicht eine Strecke einplane und ohne Jetlag nach Europa zurückfahre?
Frau Thomas, ich glaube, die Frage können Sie noch mal beantworten.
Ja, das hängt auch da natürlich sehr von dem einzelnen Schiff ab, mit dem man unterwegs ist. Die Schiffe fahren überwiegend zurzeit noch mit Schweröl. Das ist ein Transporttreibstoff, der nicht nur CO2 emittiert, sondern auch eine ganze Reihe von anderen Schadstoffen wie Stickoxiden, Schwefeldioxid emittieren. Von daher ist da die Umweltbelastung durchaus auch eben hoch. Aber das hängt tatsächlich von dem jeweiligen Schiff ab. Wir haben gesehen, dass Greta Thunberg, das ist sicherlich eine Ausnahmeerscheinung, per Segelboot rübergegangen ist. Das ist sicherlich nicht massentauglich. Das wäre aber dann tatsächlich die Option, die am klimafreundlichsten ist. Auch im Schiffsbereich entwickelt sich aber im Moment ein Wandel, dass zum einen eben sogenannte Scrubber eingesetzt werden, die Abgase, die hinten aus dem Schiff rauskommen, ein bisschen zumindest reinigen, beziehungsweise auch da sind Lösungen auf dem Weg, dass wir neue Antriebsstoffe sehen, wie LNG ist im Moment in der Planung. Das ist so ein Flüssiggas, mit dem die Schiffe dann betrieben werden, das deutlich klimafreundlicher ist. Aber da ist noch ein langer Weg zu gehen, tatsächlich, bis auch der Schiffsbetrieb klimafreundlich ist.
Wir haben, glaube ich, auch nicht ohne Grund bei dem Thema nachhaltiges Reisen die Kreuzfahrten gar nicht erst erwähnt. Thomas,
mein Ja, Gott. Christian Plass aus Kiel sagt, man soll, wenn man jetzt nach unserer Sendung plant, nicht erst fragen, was ist am nachhaltigsten, sondern man soll erstmal die eigenen Bedürfnisse formulieren, denn die Erholung für die tolle Zeit, die muss vorgehen und dann kann ich gucken, wo reise ich und wie nachhaltig. Und das genau hat auch ein Hörer gemacht. Herr Günzler, aber Frau Brigitte Günzler möchte wissen, wie komme ich nach Koper in Slowenien? Die Bahn bietet wenig Hilfe dazu, wenn ich eine nachhaltige Alternative suche. Also die Wünsche und dann die Suche. Wie gehe ich vor? Gerade jetzt auch bei der Bahn. Gibt es vielleicht Anbieter, die da pauschale Angebote haben?
Es gibt Bahnspezialisten, die internationale Bahnreisen tatsächlich diese ganzen Verbindungssuchen als ihr Geschäftsmodell entwickelt haben. Das ist zum Beispiel in Freiburg, wir sollen ja keine Werbung machen, aber Gleisnost ist, glaube ich, einer der großen Bahnanbieter. Auch auf mehreren Plattformen von Rome to Rio oder anderen. Also es gibt ein paar Buchungsmaschinen online, die diese Verbindungen zeigen. Aber, und das ist tatsächlich der Hintergrund, deswegen ist die Frage durchaus relevant, Wünschenswert wäre eine Mobilitätsplattform für Gesamteuropa, auf der nicht nur die Bahnverbindungen gut sichtbar sind, dass zum Beispiel auch Verbindungsstücke, wo es eben keine Bahn gibt, dann mit dem Bus gefahren werden, also dass man mehrere Mobilitätsangebote hat, die man einmal zeitlich aufeinander abstimmen kann, aber wo dann eben auch die Möglichkeit der Buchung besteht, denn das würde das Reisen innerhalb Europas doch deutlich erleichtern.
Und mit diesem Tipp wollen wir diese Sendung beenden. Wir haben gerade noch gehört, Petra Thomas, Geschäftsführerin vom Forus Andersreisen, Dachverband für nachhaltigen Tourismus. Katharina Garus war bei mir im Studio, Redakteurin beim Anderswo-Magazin für nachhaltiges Reisen in Europa. Dirk Dunkelberg war ebenfalls hier, der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes. In der nächsten Woche erwartet Sie an meiner Stelle und an dieser Stelle mein Kollege Georg Ehring. Dort geht es dann um klimafreundlich und oder staubig heizen mit Holz. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Eigentlich wird unsere Sendung dort ein bisschen fortgeführt. Da geht es nämlich um die Frage, warum der Ausbau der Nachtzüge in Europa so stockt. An dieser Stelle bedankt sich Britta Fecke zum einen bei ihren Expertinnen und Experten im Studio und in der Leitung für das rege Gespräch und auch für das Interesse der Hörer und Hörerinnen. Ihnen noch einen schönen Tag.